Seite an Seite in trotzigem Schweigen, ein bisschen böse, ein bisschen verletzt. Er sagte nichts, sie tat dasselbe. Beide strahlen seitliche Blicke, einmal, zweimal, dreimal. Und dann plötzlich gaben es auf. Sie kamen zusammen, Gelächter erklang durch die Nacht. Glaubst du, ich bin ein Tor? Glaubst du, ich weiß nicht? Du berührst meine Füße, dass ich nicht rieche ihr Parfum auf deiner Brust, ermahnte sie mich. Wo ist es? Fragte ich und hielt sie eng an mich. Das Licht ging aus. Danach war alles Amnesia. Gibt es niemanden sonst? Musst du dein Leben lang verwelken? Komm, zeig mir ein bisschen Feuer. Was nützt es, einem treu zu bleiben, der weggegangen ist? Sie hörte ihrer Freundin zu und erbleichte vor Angst. Sprich leise, er wohnt in meinem Herzen und könnte hören, was du sagst. Ich weiß, du gehst, um dich mit ihm zu treffen. Deine Armreifen rasseln, deine Halskette glänzt, im Dunkeln dein Gürtel klirrt. Mit jedem Schritt läuten deine Knochenglöckchen. Du blickst über deine Schulter beängstigt. Beängstigt, dass dich jemand dort sieht. Der Leidenschaft weiße Hitze ist geflüchtet, der Respekt ist still weggewandert, wir sind nicht einmal mehr Freunde. Schau, dort geht er, wie sonst jemand. Das waren noch Zeiten, Freunde, das waren noch Zeiten, die wir dachten niemals enden würden. Und jetzt, ich wundere mich, wieso dieses zerbrechliche Herz nicht in Millionen Scherben zersplintert. Nein, sie wandte sich nicht ab. Auch sprach sie kein hartes Wort. Sie sperrte die Türe nicht ab und schickte ihn nicht fort. Aber schaute durch ihn hindurch, als ob er, den sie einst liebte, heute bloß ein anderer Mann war.
Ende Oktober 1990 legt der größte Generalstreik, seit Aquino an der Macht ist, die größeren Städte auf den Philippinen lahm. Dem Volksstreik, zu dem die Gewerkschaften aufgerufen hatten, schlossen sich die meisten Massenorganisationen an. Die Bäuerinnen und Bauern, die Lehrerinnen, Studentinnen und natürlich auch die Frauen. Der Streik richtete sich unter anderem gegen die ständigen Erhöhungen der Benzin- und Ölpreise, gegen die Streichung der Subventionen von Grundnahrungsmitteln, welche Teil des IWF-Maßnahmenpaketes sind, sowie gegen die weitere Präsenz der US-Militärbasen. Die Demonstrationen, Proteste und Aktionen gehen weiter. Und erstmals wird auch die Forderung nach dem Rücktritt des US-Aquino-Regimes laut. Im Folgenden hört ihr ein Interview mit Tita B. Lubi, die Mitte Dezember die Schweiz besuchte. Tita Lubi ist Vorsitzende der Menschenrechtskommission des Frauendachverbandes Gabriella, dem über 100 Frauenorganisationen angehören. Ihr hört das Interview in englischem Originalton, Nachfolgend kommt eine zusammengefasste Übersetzung auf Deutsch.
The mass movement is very active. There are rallies, general strikes and more activities. What are these actions and what are the reasons for it and what are their demands?
Maybe to put the actions, the mass actions into the proper context, I can discuss first the demands. The most immediate demand now is the rollback of the prices of oil products like crude oil for industry, diesel and gasoline, and gas for cooking to their level as of September. That was the first time oil prices were increased. And then also we have other demands like the moratorium on debt payments. Aside from the moratorium on payments, we also want cancellation of fraudulent loans. This is important to us because one of the effects is that 40% of the national budget goes to payments of this debt. The other demand is to stop import liberalization. The effect of this is that our local business persons or entrepreneurs cannot compete with these foreign products that are being brought in to the country. Such things as, you know, even fruits can already be imported to the detriment of the local fruit producers and traders. Then we also have the delivery of basic services. Examples would be the electricity. More and more we've had a series of brownouts. There is water shortage. We lack transportation. And then also we have a very unsatisfactory communication system. Then of course also our problem of housing a lot of our people, especially in the urban areas, because of lack of housing, have to occupy some idle lands. But instead of that being recognized as needed and the people being helped to set up their little houses, whatever they've set up are being demolished. Another characteristic of this Aquino government is the rampant and unstoppable graft and corruption. In fact, the latest estimate is that about $2.5 billion a year is lost because of graft and corruption. And if you compare it to the interest earnings of our foreign loans that we have to pay, it's very near that amount. Then, of course, we have the U.S. bases. There is a strong movement for the removal of the U.S. bases and the start of baseland conversion. As long as the U.S. bases are in the Philippines, added to that the economic interests of American companies in the Philippines, the U.S. will always meddle not only in our economic affairs, but more so with the political and even cultural affairs to ensure that their business interests and the U.S. military bases are retained in the Philippines. Another one is the, we feel that there should be affirmative action towards genuine land reform. You see, 83% of our peasant population still are landless despite 10 land reform acts. Lastly, we want an immediate halt to militarization and repression. 90% of the arrests are illegal, meaning they were done without any warrant. And then about 10 to 20% are tortured. And the most recent that we've heard, the demand for the resignation of Aquino has been included in the demands of the people who have taken to the streets.
What were their activities and who was the organizing
most recent occurrence also is the different political forces or cause-oriented groups in Manila and in the Philippines have gathered together to form what we call the People's Caucus. This is a broad getting together of all the forces working for change. So Bayan, along with other leading political organizations, got together to form the People's Caucus. And meetings were held, and also a congress in which a people's agenda was drawn up to be the basis of recommendations for what should be done to be able to resolve the economic and political crisis that the Philippines is. So as an example, after the announcement about the first oil price increase, an industrial strike was announced, and then also there was a general strike, meaning even the transport workers are included, and Manila and cities in central and southern Philippines were successfully paralyzed. In addition, there was a multi-sectoral rally participated in by workers and peasants, urban poor, the women, and other groupings. And this was violently dispersed. The women also have been conducting all women rallies and marches in support of all these mass actions. So it's a whole series of different types of mass and protest actions to expose the issues and show the government that the people are in disagreement with its current policies and actions.
Hier hört man eine zusammengefasste Übersetzung des Interviews auf Deutsch.
Die Massenbewegung ist sehr aktiv. Was sind die Gründe dafür und welche sind die Forderungen?
Die Massenaktionen richten sich gegen die neuerliche Ölpreiserhöhung. Wir fordern, dass der Preis wieder auf den alten Stand von September 90 gebracht wird. Die Erhöhungen haben Auswirkungen auf sämtliche Lebensbereiche unseres Volkes. Außerdem fordern wir ein Moratorium, um die Auslandszahlungen einzustellen. 40% des nationalen Budgets werden für die Schuldentilgung aufgewendet. Die Zahlungen werden dann bei den sozialen Ausgaben abgezogen. Eine andere Forderung ist ein Stopp der Importliberalisierung. Diese Liberalisierung hat den Effekt, dass die einheimischen Produkte nicht mehr konkurrenzfähig sind. Auch die Dienstleistungen für das Volk sind miserabel. So haben wir dauernd Stromausfälle, Wasserknappheit, ein schlechtes Kommunikationssystem. Auch die Wohnungsnot ist ein weiteres Problem, speziell in den armen Vierteln. Die Frauen und Männer reagieren mit Besetzungen dagegen und bauen sich eigene Unterkünfte. Diese werden jedoch von der Regierung immer wieder zerstört und die Menschen werden wieder vertrieben. Ein anderer charakteristischer Punkt ist die Korruption und Bestechlichkeit der US-Aquino-Regierung und der Regierungsbeamten. Nach unseren Schätzungen gehen dadurch jährlich 2,5 Milliarden US-Dollars in die Taschen des korrupten Staatspersonals. Das ist fast so viel, wie wir für die Zinsen der Auslandskredite zahlen müssten. Auch gegen die Präsenz der US-Militärbasen hat sich eine starke Bewegung gebildet. Solange die US-Militärbasen in unserem Land bleiben, wird die US-Industrie und der US-Imperialismus ihre eigenen Interessen auf den Philippinen durchsetzen, nicht nur ökonomisch, sondern auch politisch und kulturell. 83% der Bäuerinnen und Bauern sind immer noch landlos, und das nach 10 Landreformgesetzen. Wir fordern das Land für die Bäuerinnen und Bauern. Die Militarisierung und Repression nimmt zu. 90% der Verhaftungen sind illegal, das heißt, sie erfolgen ohne Haftbefehl. 10-20% der verhafteten Frauen und Männer werden gefoltert.
Was waren denn die Aktivitäten und wer hat diese organisiert?
Die neueste Entwicklung auf den Philippinen ist, dass sich verschiedene politische Kräfte sich zu einem Volksausschuss zusammengeschlossen haben. Das ist ein breites Bündnis von allen Kräften, die für Veränderungen kämpfen. Bayan, eine Dachorganisation mit über 1000 Mitgliedorganisationen aus dem nationaldemokratischen Spektrum, spielt darin eine wichtige Rolle. Der Volksausschuss hat einen Forderungs- und Maßnahmenkatalog ausgearbeitet, um die politische und wirtschaftliche Krise auf den Philippinen aufzuheben. Zum Beispiel wurde nach der ersten Ankündigung der Ölpreiserhöhung einen Eintagesstreik gemacht. Später gingen wir mit den Transportarbeiterinnen zum Generalstreik über. Städte wie Manila und andere größere Städte auf den Süd- und Zentralphilippinen waren praktisch lahmgelegt. Dem Streik schlossen sich immer mehr auch andere Gesellschaftssektoren an. Auch die Frauenbewegung ist bei den verschiedenen Aktivitäten an vorderster Front. Wir wurden von den Repressionskräften gewalttätig angegriffen. Wir machen weiter, um dem US-Aquino-Regime zu zeigen, dass wir diese Situation nicht akzeptieren werden.
Hating gabi sa baybay dagat, sa gitna ng kadiliman, sa di kalayuan ay tanaw. Mga alitap-tap sa laot kumikislap-kislap. Sa pag-ihip ng hanging dagat at sa galaw ng mga alon, umiindayog sa karagatan. Mga alitap-tap sa laot nangungusap. Sa laot ay duyan ng buhay, biyayang dagat nitong alay ay kayamanang tunay ng dukhang mananagat. Laot ay duyan ng buhay, biyayang dagat nitong alay ay kayamanang tunay ng dukhang mananagat. Pagbukang liwayway kislap naglalaho, sabay sa paggawod tungong daungan, hatid sa munting dampay buhay. Ilang isda sa hapag at pagod na katawan sa papag. Sa laot ay duyan ng buhay, biyayang dagat itong alay ay kayamanang tunay ng dukhang mananagat.
Das war ein Stück Musik aus den Philippinen. Ihr hört jetzt nun den zweiten Teil des Interviews mit Tita Pelubi auf Englisch.
So it seems President Aquino is more and more isolated. How come she is still in power despite all the threats from the right and the left?
US support is always key in keeping the ruling elite in the Philippines in power. If you remember, up to the last end, they tried to support Marcos, even if he was already getting isolated, and it was just strong people's action that finally convinced them to give up support to him. So in this case, I think that as long as the U.S. Supports, the United States supports Aquino, she will be around, and the U.S. will only be convinced, no, to back another president if it is shown that it's untenable to keep Aquino in power. However, more and more, especially now that there's a seemingly strengthening move towards her resignation, they might, as they did to Marcos, decide to stop backing her up and go on to the other presidential aspirants, who will surely ensure that the U.S. bases will be retained. And I'm sure Eddie Ramos and the other people who want to take over from her are just on the sideline waiting for the final punch. And the strength of the mass movement will be a big factor in deciding whether she stays or she goes.
In the military, there are different fractions. Can you tell us something about these different fractions?
One fraction in the military is the RAM, and this is the faction that is led by ex-Colonel Honasan. This is also the group that staged the December 1989 coup. And then there is another group, the SFP. This is connected, or this is identified with Marcos loyalists, and it's supposed to be headed by ex-General Sumel, the brother of Tony Sumel, who is one of the negotiators in the National Democratic Front. But they are completely opposite politics. There is a third one that emerged, the YOU, the Young Officers Union, and they are giving and presenting an image of being nationalist, but at the same time anti-communist. However, they've, according to news, they've sent feelers to the National Democratic Front that they want to cooperate with them. However, I think the stand is the New People's Army and the National Democratic Front are surely open to nationalist elements in the armed forces of the Philippines. However, they are also careful of elements who give the nationalist rhetoric, but in their basic nature are fascists and militarists.
At the same time, there are attempts for peace negotiations. Could you maybe elaborate more on this?
There are peace advocates in the Philippines who gone into efforts towards getting the government and the National Democratic Front and even the military factions together to sit down at the negotiation table. However, we have to clarify something about peace, no? Because different elements in the Philippine society have different frameworks for peace. For example, when the Aquino government and the military talk about peace, they want peace where the oppressed, you know, give up the struggle and so the oppressor can have their way in continuing with the current system. There is also peace by reformists who feel that as long as it's in the context of something like peace and order, where you declare areas where there is intense armed conflict as ceasefire areas, and there is what we call the genuine peace that is based on justice. We can only have peace if there are fundamental changes in the system of society so that basic issues can be addressed and resolved to the benefit of the people. And the last framework is the one that we in the popular movement, especially in the National Democratic Movement, are operating in. So we say that there should not be any precondition. The contending forces should get together and sit down, but they should aim at a comprehensive political settlement of the conflict based on such things as removal of the U.S. bases, repudiation of foreign loans, changes in the economic policy, a stop to the total war policy of the government, and so many other basic issues.
Ihr habt den zweiten Teil des Interviews mit Tito Lubi gehört. Es folgt eine Zusammenfassung auf Deutsch.
Präsidentin Aquino scheint eine einzige große Enttäuschung zu sein. Wieso ist sie immer noch an der Macht, obwohl sie von rechts und von links angegriffen wird?
Die US-Unterstützung ist der Schlüssel für jede herrschende Elite im Land, um an der Macht zu bleiben. Bei Marcos dauerte es auch eine Zeit lang, bis er gestürzt wurde. Die USA hat ihn so lange unterstützt, wie sie konnte. Erster Kampf des Volkes gegen die Marcos-Diktatur hat den US-Imperialismus gezwungen, Marcos fallen zu lassen. Auch das Aquino-Regime kann nur an der Macht bleiben, solange die USA sie unterstützt. Ihre Popularität ist jedoch gesunken und vielleicht werden sich die USA in Kürze gegen sie stellen, vor allem dann, wenn die Rufe des Volkes nach ihrem Rücktritt immer lauter werden. Verteidigungsminister Ramos ist einer derjenigen, der darauf wartet, bis Aquino endlich fällt.
Kannst du die verschiedenen Fraktionen innerhalb der philippinischen Streitkräfte genauer beschreiben?
Innerhalb des philippinischen Militärs gibt es große Widersprüche. Da ist zum einen die RAM von Ex-Colonel Honasan, der auch den Putsch von Dezember 1989 inszenierte. Die zweite Gruppe innerhalb der philippinischen Streitkräfte ist die SFP. Diese sind zusammengesetzt aus den alten Marcos-Anhängern. Der Kopf dieser Fraktion ist Ex-General Sumel, dessen Bruder Tony Sumel in der NDF, der Nationaldemokratischen Front, ist. Diese beiden vertreten eine absolut verschiedene Politik. Die dritte starke Fraktion ist die JU. Das sind junge Offiziere, die sich nationalistisch geben, zugleich aber sehr stark antikommunistisch sind. Von dieser Seite ist zu hören, dass sie mit der NDF zusammenarbeiten wollen. Natürlich sind die NDF, die Nationaldemokratische Front, die CPP, die Kommunistische Partei der Philippinen, und die NPA, die Neue Volksarmee, offen für nationale Anliegen, jedoch nicht mit Elementen, die von Grund auf faschistisch und militaristisch sind. Jede taktische Allianz kann nur eingegangen werden auf der Basis, dass es den Interessen des Volkes nützt.
Gleichzeitig rufen verschiedene Kräfte zu Friedensgesprächen auf. Wie sieht das aus? Was steckt denn da dahinter?
Es gibt Leute, die versuchen, die Regierung, die NDF und sogar verschiedene Teile des Militärs an den Verhandlungstisch zu bringen. Dabei müssen wir aber sehen, dass die verschiedenen Interessengruppen verschiedene Vorstellungen von Frieden haben. Es kommt darauf an, was für einen Rahmen wir bestimmen. Wenn Aquino und die Militärs von Frieden sprechen, dann meinen sie damit, dass die Unterdrückten ihren Kampf aufgeben sollen. Die Reformisten meinen damit Recht und Ordnung und wollen isolierte Waffenstillstandszonen aufbauen. Die nationaldemokratische Bewegung hat grundlegende Forderungen. Die Schließung der US-Basen, die Streichung der Auslandsschulden, eine Wirtschaft, die, die den Interessen des Volkes dient, das sofortige Ende des totalen Krieges gegen das philippinische Volk und eine Landreform, die den Boden, den Bäuerinnen und Bauern zurückgibt. Das verstehen wir unter Frieden. Als nächstes hört ihr ein philippinisches Stück von Joy Ayala und den Bagong Lumat.
Pang sa lupa, papalapit sa ating dampa. Nakatago sa dilim ang mga kawal ng kamatayan. Huwag matakot, buhay ay ating ipaglaban. Lumiyab ka, liwanag mo ay itipa. Lumiyab ka, liwanag mo ay itipa. Kay tapang ng apoy sa dulo ng kawayan, pinapasot sinusunog ang kamay ng karimlan. Tularan natin to sa panahon ng kagipitan. Tibayan ang loob ng takumpay ay makamtan. Lumiyab ka, liwanag mo ay itipa. Lumiyab ka, liwanag mo ay hindi pa. Lumiyab ka, liwanag mo ay hindi pa. Lumiyab ka, liwanag mo ay hindi pa.
Entschuldigt bitte die relativ schlechte Tonqualität dieses Interviews mit Dieter Lubi, der Vorsitzenden der Menschenrechtskommission des Frauendachverbandes Gabriela auf den Philippinen. Heute wäre der 25. Jahrestag von Marcos' Vereidigung als Staatspräsident der Philippinen gewesen. Oder besser gesagt, ist der 25. Jahrestag. Denn bloß weil Marcos als Staatsoberhaupt abgesetzt wurde, die Philippinen flüchten musste und inzwischen im Exil gestorben ist, heißt das nicht, dass der Jahrestag im Konditional stattfinden muss. Die zwei Jahrzehnte, in welchen Marcos mit seinen Freunden sein Land brutal ausbeutete, sind ja auch Ist-Zustand gewesen. Vor ein paar Tagen wurde nach mehr als vierjährigem Rechtsstreit ein kleiner Schritt zur Wiedergutmachung dieser Ausbeutung getan. Ein Urteil des Bundesgerichts in Lausanne, oberster schweizerischer Gerichtshof, wurde publik gemacht. Danach muss die philippinische Regierung keine weiteren gesetzlichen Barrieren zwischen sich und dem von Marcos gestohlenen Geld befürchten. Sie muss auch kein neues Strafverfahren gegen die Marcos-Witwe Imelda Marcos anstreben. Zur Freigabe der 470 Millionen Schweizer Franken, welche auf Schweizer Banken gelagert sind, genügt höchstwahrscheinlich ein von einem philippinischen Gericht innerhalb eines Jahres gefällten rechtskräftigen Einziehungsentscheid. Diese Bedingungen werden von den die Philippinen repräsentierenden Schweizer Anwälten als problemlos erfüllbar angesehen. Im Weiteren verfügt das Urteil, dass der Schweizerische Bankverein und die Schweizerische Kreditanstalt Bankunterlagen aushändigen müssen, welche, so ein philippinischer Regierungssprecher, einen Dominoeffekt auslösen sollten. Anhand dieser Papiere könnten nämlich weitere versteckte Marcos-Gelder entdeckt werden. Natürlich ist es auch in meinen Augen nichts als recht, dass dieses Geld auf die Philippinen zurückkommt. Ob es dort aber seinen Weg zu den rechtmäßigen Besitzern findet, das heißt zum Volk und nicht bloß zur Regierung, ist in Anbetracht der heutigen politischen Verhältnissen auf den Philippinen eher fragwürdig. Es ist 9:05 Uhr, Asin neigt dem Ende zu. Für alle die, die heute Abend nicht mehr Lora hören wollen, zum Beispiel 21 Uhr die Literatursendung oder 22.30 Uhr eine Sendung zum 30. Todesjahr von Clara Haskell, findet 10 Uhr in der Friedensgasse ein Konzert statt, und zwar mit einer Reggae-Band. Wir aber lassen die Asin-Sendung mit Nusrat Fateh Ali Khan ausklingen, einem pakistanischen, so glaube ich, Sänger, der seinen Qawwali-Stil nochmals für uns hier jetzt vortragen wird. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Ali Khan.